Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ein großes Thema dieser Tage, die türkische Invasion in Nordsyrien. Thema heute auch unter anderem durch Aussagen des deutschen Außenministers, durch Heiko Maas am Abend im ZDF, der eine klare Bewertung vorgenommen hat. Man glaube nicht, dass ein Angriff auf kurdische Einheiten völkerrechtlich legitimiert sei oder legitimierbar.
Und wenn es keine Grundlage im Völkerrecht gibt für eine solche Invasion, dann ist sie auch nicht im Einklang mit dem Völkerrecht.
Sagt Heiko Maas, mein Gast heute, der in der Türkei geborene und auch dort aufgewachsene, zumindest in den ersten Jahren aufgewachsene Schriftsteller Savaş Çenoçak. Sie sehen das etwas anders.
Nee, das sehe ich überhaupt nicht. Das ist völkerrechtswidrig, es macht nur nichts. Also was heißt das denn?
Ja.
Das ist völkerrechtswidrig. Was passiert denn in Syrien seit 2011?
Okay, das heißt, das ist
was mich wahnsinnig macht an unserer Politik zurzeit.
Ja, kurze Frage.
Diese Volksverdummung. Ja?
Wenn man feststellt, es ist völkerrechtswidrig, Sie würden ihm da sogar mit ihm übereinstimmen.
Ich sehe keinen Grund, warum die Türkei heute militärisch in Syrien einmarschiert. Es hätte aus meiner Sicht viele diplomatische Wege gegeben, hier zu verhandeln und zu schauen, wie kann man die Grenze sicherer machen. Soweit ich das beurteilen kann, ich bin kein Militärexperte, wurde über diese Grenze nicht in die Türkei hineingeschossen. Diese Verbindung, die die Türkei herstellt über die PKK, das ist natürlich eine Organisation, die tatsächlich seit 40 Jahren mit der Türkei Krieg führt, wobei auch nicht die ganze Zeit, das muss man auch sagen, muss man eben auch sehr widersprüchlich und differenziert sehen. Da ist natürlich schon ein Schwachpunkt, sagen wir mal, der deutschen oder westlichen Argumentation, das kann man so sehen. Aber ein Krieg hätte das nicht bedurft, aus meiner Sicht. Man sieht es ja auch, dass dann relativ schnell zu dieser Auszeit jetzt gekommen ist, dass das eben auch anders zu lösen ist.
Die Waffenruhe, die bis morgen gilt,
ja. Ich weiß nicht, ob es uns weiterbringt, hier 3000, 2000 Kilometer weiter weg, so am Tisch solche Gespräche zu führen. Was passiert eigentlich vor Ort? Woran leiden die Menschen? Was ist dieser Krieg? Daran müssen wir doch arbeiten.
Und
das haben wir seit Jahren versäumt. Und wir haben erst aufgeschrien, als die Flüchtlinge an unseren Grenzen standen. Und das ist viel zu spät. Und das ist nach wie vor, haben wir nichts daraus gelernt. Das ist das Problem. Die Türkei hat 4 Millionen Flüchtlinge. Weitere 4 Millionen Flüchtlinge sind in Europa, in verschiedenen Ländern. In Syrien selber sind nochmal 10 Millionen Menschen vertrieben worden. Das sind doch wahnsinnige Phänomene, die passiert sind. Und dass da es nicht geschafft wird, dass man im Land selber, in Syrien, einen Zustand herstellt, der den Menschen das Leben sichert, das finde ich die eigentliche Tragik.
Was könnte denn ein deutscher Außenminister dann tun, außer solche Statements zu machen oder anstelle solcher Statements zu machen? Könnte er was tun? Oder so wie Sie das darstellen, klingt das ein bisschen so, als sei das Versäumnisse, die lange zurückliegen und deren man nicht mehr Herr wird.
Absolut richtig. Aber man muss natürlich, wenn man in die Zukunft schaut, muss man natürlich schauen, dass der Amerikaner schwächer geworden ist. Man muss mit den Russen verhandeln, das ist sehr wichtig. Die Russen haben praktisch alle Karten im Moment in der Hand. Das wird man morgen sehen, wenn Erdogan auf Herrn Putin trifft. Und man muss Europa zurückbringen. Nur, wie kommt Europa zurück?
Das ist ich hätte einen konkreten Vorschlag.
Europa, oder das ist nicht nur Deutschland.
Ja, ne? Ich hätte einen konkreten Vorschlag, ist nicht meiner, sondern von Roderich Kiesewetter, dem CDU-Außenpolitiker, der sagt, diese Zone, um die es da jetzt geht, man könne daraus eine humanitäre Schutzzone machen.
Ja, das ist doch das türkische Argument von Anfang an gewesen.
Ja, aber mit europäischen Soldaten gefüllt und gesichert, das wären aber etwa, so seine Berechnung, 30.000. Wäre das ein politisches Bekenntnis, ein Engagement, wo Sie sagen würden, das könnte auch die Fehler wettmachen, diesen Syrien-Konflikt so lange unbeachtet gelassen
natürlich sein? Es geht auch voll um Folgendes. Es geht doch darum, die Lebensräume der Menschen zu sichern. Und wie sieht denn dieses Nordsyrien eigentlich aus? Wie sah es denn früher aus? Wir haben doch keine Ahnung drüber. Wir reden alle drüber, aber keiner weiß es. Das ist nicht ein 90%, 80%, 70% von Kurden bewohntes Land. Das ist ein Land, das von Arabern, von Kurden, von christlichen Gruppen, von Armeniern etc. gewohnt wird. Ja, über Jahrhunderte hinweg. Das ist das sozusagen ist ein gemischtes Land, wie sehr viel im Nahen Osten ja auch sehr gemischt ist. So, jetzt geht es darum, da die Türkei meint, gegen die Kurden bzw. gegen die PKK und ihre Ableger einen Krieg führen zu müssen, darüber kann man streiten, ist das nötig oder nicht, lange Geschichte, muss man die Gebiete, wo die Kurden leben, sichern. Das ist schon mal sehr wichtig. Das ist aber nicht ganz Nordsyrien. Mhm. Und das ist jetzt, was ja eigentlich passiert ist, dass im Grunde genommen, das wird man sehen, denke ich mal, dass die syrischen Soldaten oder auch Russland in diese Gebiete hineingehen. Das ist natürlich auch keine gute Lösung im Endeffekt, ja, weil wie weit kann man Assads Armee trauen, ja, was Menschenrechte angeht, bitte sehr, oder Russland. Das heißt, es wäre wichtig, tatsächlich eine internationale Truppe, ob das eine europäische sein muss, weiß ich nicht, eine UNO-Truppe, auch durchaus mit der Beteiligung der Türkei oder auch der angrenzenden Länder, Irak wäre auch eine Möglichkeit, dass man, es sind ja zum Beispiel irakisch-kurdische Kräfte gewesen, die am Anfang die Schlacht um Kobani mitgeschlagen haben, wo dann die IS zurückgeschlagen worden ist.
Ja,
das ist ja eine regionale Lösung mit einer internationalen.
Das ist ja das
Dann kann man das auflösen.
Ja, das ist ja das Interessante aus einer westlichen europäischen Perspektive, dass die Kurden sowohl im Irak als auch dann in Syrien so etwas geworden sind wie die verlässlichste Partner, zum Beispiel im Kampf gegen den IS, oder ist das aus Ihrer Sicht ein Scheinbild,
Trugbild? Das ist aus meiner Sicht ein Bild, das so aus der Geschichte heraus entstanden ist. Das ist nicht der Punkt, worum es im Kurdenkonflikt geht. Es geht darum, dass hier ein Volk, 30 bis 40 Millionen Menschen, ohne Staat lebt, ja, im Nahen Osten. Das ist historisch so entstanden, das führt zu gewissen Verwerfungen. Ich finde, die türkische Republik hat hier ein wirklich etwas aufzuarbeiten. Ansätze dafür gab es in der ersten Regierungshälfte von Herrn Erdogan. Die hat er leider alle in den Müll geworfen, ja, und wir sind zurück in dem Konfliktdenken. Es gibt aber auch unter den Kurden Kräfte, die einfach nur auf Gewalt setzen, ja, die diesen Konflikt nur gewalttätig lösen wollen. Man muss raus aus dieser Gewaltspirale. Und wie kommt man da raus, dass man ehrlich miteinander spricht, dass Türken und Kurden wieder an den Tisch gehen? Das ist im Moment gar nicht sichtbar. Da muss man Herrn Erdogan hinbringen, weil es gibt ja eine Partei in der Türkei, tatsächlich eine legale Partei, die an den Wahlen teilnimmt, die kurdische Interessen vertritt, HDP. Mhm. Wie viele Stimmen hat diese Partei in den letzten Wahlen immer gewonnen? Um die 6 Millionen. 6 Millionen
also
Stimmen.
Etwa 10%?
Ja. 6 Millionen Stimmen für eine Terrororganisation. Ja? Das ist doch Unsinn. Das ist Unsinn. Und das muss man Herrn Erdogan klar machen. Und das ist der Punkt, wo man sozusagen einsteigen muss in die Debatte über die Kurden und nicht die IS. Mhm. Ja? Das ist wieder typisch, da kommt wieder so ein westlicher Blick. Ja? Was nützt uns nicht? Wen können wir wie benutzen? Und das ist weder für die Kurden gut, noch für die Türken, noch für die Region. Wir müssen einen Ausgleich finden für die Völker vor Ort.
Bei dem ganzen Konjunktiven, was man tun könnte, müsste, die Sie da gerade aufführen. Glauben Sie denn, das ist ein bisschen meine Willy-Brandt-Frage heute, was könnte man tun, was hätte er möglicherweise getan? Ja. Glauben Sie denn, dass es da eine politische Einflussmöglichkeit gibt?
Ja.
Der deutschen Regierung beispielsweise?
Absolut.
Ja?
Auch von der EU.
Und die wird nicht wahrgenommen?
Richtig. Die wird schon seitdem nicht wahrgenommen, seitdem die Türkei, die ja angeblich ein Beitrittskandidat war, mal, ne? Also offiziell, seitdem, es gibt keine Türkei-Politik der EU. Es gibt keine Türkei-Politik. Und das ist unverantwortlich. Das ist ein 80-Millionen-Land am Rande der Europäischen Union und wir sehen, was für einen Einfluss das auf uns hat, und wir müssen endlich zu einer Türkei-Politik finden. Das hat nichts mit Beitritt Ja und Nein zu tun. Das wird immer vor allem im Süden Deutschlands falsch verstanden. Es geht darum, eine Sicherheitszone zu schaffen für Europa und angrenzende Regionen und ein Verhältnis zu Russland zu finden. Das ist ja, das wird jetzt gerade vergessen. Wir reden jetzt ganz ohne Russland, ganz typisch übrigens. Ja? Russland ist der eigentliche Akteur geworden in Syrien, auch dank unserer Politik, die ein Scherbenhaufen ist. Und deswegen sollte Herr Maas oder auch andere, Herr Maas ist ja gar nicht maßgebend, sondern es gab ja schon Politik vorher. Wissen Sie, der einzige Politiker in Deutschland, der im Grunde genommen eine Ahnung ein bisschen
jetzt bin ich
hatte
gespannt.
In die Richtung. Das war Herr Steinmeier, das ist unser Bundespräsident.
Okay, immerhin ist er Bundespräsident.
Nicht, genau, aber er hat sich nicht durchgesetzt. Und das ist wichtig, dass er, ich glaube, das ist wichtig, dass diese Stimmen, die es ja in der deutschen Politik auch gibt, die vielleicht ein bisschen leise sind im Hintergrund, dass man auch mitbekommt, was eigentlich noch möglich ist, ja.